SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Geli Hensoldt und mit dem Thema Doc Digital. Wie Corona die Medizin verändert.
Corona ist ein digitaler Meteoriteneinschlag. Das ist nicht mehr ein Transformationsprozess, sondern das ist ein grundlegender Wandel. Die Art und Weise, wie schnell wir heutzutage jetzt digitale Behandlungsmethoden implementieren, ist vollkommen anders als noch vor einem Jahr.
Wie geht's Ihnen denn?
Mir geht's gut soweit, vielen Dank. Alles in Ordnung, hab keine Beschwerden.
Mit der Corona-Warn-App können Sie mithelfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Mit minimalem Aufwand, dafür aber mit maximalem Datenschutz.
Die Corona-Warn-App ist vermutlich das bekannteste digitale Instrument im Kampf gegen das Coronavirus. Aber längst nicht das einzige. Corona ist der Treiber für die Digitalisierung in der Medizin. Immer mehr Patientinnen und Patienten und Medizinerinnen und Mediziner nutzen Videosprechstunden oder andere digitale Anwendungen. Speziell für die Behandlung von Corona-Kranken sind ganz neue Apps entwickelt worden. Wie profitieren Ärzte und Ärztinnen, aber auch wir Patienten davon? Und wie können Unternehmen die Digitalisierung auch wirtschaftlich nutzen? Das ist unser Thema in der nächsten halben Stunde. Eine Zahl, die den digitalen Fortschritt in der Medizin in Corona-Zeiten ganz gut illustriert. Vor 3 Jahren, also 2017, boten nicht mal 2% aller niedergelassenen Ärzte Telemedizin, also zum Beispiel eine Videosprechstunde, an. Heute, 2020, macht das rund die Hälfte der Ärzte. Weitere 10% sind in den Startlöchern. Und etliche haben sich eben wegen Corona zum ersten Mal auf die neue Technologie eingelassen. Frauenärztin Michaela Reichert aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Mein Kollege Wolfgang Brauer hat sie in ihrer Praxis in Oppenheim am Rhein besucht.
So, Zugangscode jetzt versenden. Dann kann ich dann die Mobilnummer eingeben oder die E-Mail-Adresse.
Frauenärztin Michaela Reichert wählt sich in die Sprechstundensoftware ein. Sie hat einen Online-Termin mit Joy Gebhardt, die wegen Corona nicht in die Praxis nach Oppenheim kommen möchte. Die Medizinerin sieht die Patientin auf dem Bildschirm ihres Laptops.
Hallo, liebe Frau Gebhardt. Wie geht's Ihnen denn?
Mir geht's gut soweit, vielen Dank. Alles in Ordnung, hab keine Beschwerden.
Sehr schön.
3-mal schon hat Joy Gebhardt die Videosprechstunde in Anspruch genommen, sagt sie uns während des Chats mit ihrer Frauenärztin. So hat sie kein Risiko, sich in der Praxis mit dem Coronavirus anzustecken.
Nein, also ich sag mal so, jetzt zu Corona-Zeiten war das völlig ausreichend für mich, um akute Dinge zu besprechen. Ich habe jetzt nicht großartig Angst, sage ich mal. Natürlich ist es Risiko, das ist ganz klar. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Mischung aus beidem.
Bei der Beratung dürfen wir aber nicht zuhören. Ärztliche Schweigepflicht. Mit Beginn der Corona-Pandemie hat Frauenärztin Michaela Reicher die Abläufe in ihrer Praxis in Oppenheim geändert. Werdende Väter zum Beispiel dürfen ihre schwangeren Frauen nicht mehr begleiten. Außerdem gibt es jetzt unterschiedliche Wartezimmer für die Patientinnen. Und insgesamt hat die Ärztin den Betrieb in ihrer Praxis runtergefahren. Um trotzdem möglichst viele Patientinnen direkt zu beraten, kam der 44-jährigen Ärztin die Videosprechstunde gerade recht. Sie wurde vermittelt durch die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, über die die Kassenärzte abrechnen.
Das kam im Prinzip von der KV auf, die das angeboten hat, kostenfrei. Die Praxissoftwareunternehmen haben das zur Verfügung gestellt, limitiert zunächst mal bis Ende Juni, dann wurde es verlängert bis Ende September, jetzt bis Ende des Jahres. Und dann konnten wir ganz einfach mit ein paar Schritten das runterladen, downloaden, installieren.
Im Durchschnitt hat sie jetzt 5 bis 6 Patientinnen pro Woche in der Videosprechstunde. Die melden sich an und bekommen dann über SMS eine Nachricht mit dem Termin und den Login-Daten. Da es nur Beratungsgespräche sind, dauern sie meist nicht länger als 10 bis 15 Minuten.
Das Thema Wechseljahre. Da gibt es Beschwerdebilder. Da haben Patientinnen auch wirklich auch Bedarf an Informationen. Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Unerfüllter Kinderwunsch. Was kann ich tun? Das sind so die Themen. Aber auch natürlich mal Schwangerschaft. Ich habe die und die Beschwerden. Wobei häufig, wenn Beschwerden da sind, dann ist es klar, dann müssen die Patienten in die Praxis kommen.
Noch hat das Videosystem aber offenbar Kinderkrankheiten. Nicht immer funktioniert die Einwahl sofort. Manchmal bricht das Videoberatungsgespräch ab. Trotzdem?
Die, die das nutzen, die finden das ganz toll.
Und auch für die Medizinerin bringt es Vorteile. Viel mehr als bei einem Telefongespräch.
Ich kenne natürlich sehr viele Patienten, aber ich habe natürlich nicht immer ein Gesicht. Und da ist es natürlich auch für mich wichtig, A, das Gesicht zu sehen und aber auch Emotionen. Das sind einfach Sachen, das hört man nicht immer in der Stimme heraus. Und da finde ich es ganz gut, wenn ich die Patienten sehen kann.
Aber die Videosprechstunde muss sich für die Frauenärztin auch rechnen. Im Moment bekommt sie das System wegen Corona bis Ende des Jahres kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn sie dafür bezahlen muss, müsste Michaela Reichert neu kalkulieren. Sie will sich dem technischen Fortschritt aber auch nicht verschließen.
Also insgesamt, glaube ich, ist das die Zukunft. Es ist auch eine Erleichterung. Ne? Jetzt zu Zeiten von Corona war ich dann auch schon froh, dass die ein oder andere Patientin nicht doch dann hier in der Praxis war. Es ist schon eine Arbeitserleichterung. Es muss einfach rentabel gemacht werden, sodass dann auch Ärzte sagen, hey, das ist eine gute Sache. Die Vergütung spielt dann natürlich auch eine Rolle. Es muss natürlich auch für uns irgendwo abbildbar sein, dass ich da einen Zeitaufwand habe, eine technische Voraussetzung schaffen muss. Und das muss sich natürlich auch rentieren irgendwo. Also ich glaube schon, dass das auch mehr und mehr kommen wird.
Nochmal beschleunigt durch Corona.
Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Kann ich noch irgendwas für Sie tun?
Derzeit nicht. Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Corona macht deutsche Ärzte digital. Die Voraussetzungen dafür stammen aus einer Zeit, in der Corona noch niemand kannte. 2016 schon hat die Landesärztekammer Baden-Württemberg als bundesweit erste die Berufsordnung geändert und so die ausschließliche Fernbehandlung zumindest in Modellprojekten möglich gemacht. Die Bundesärztekammer und die anderen Landesärztekammern zogen nach und seit Juni diesen Jahres, also nachdem die Pandemie ein paar Monate in Deutschland grassierte, dürfen Ärzte auch außerhalb von Modellprojekten Videosprechstunden anbieten. Professor Oliver Opitz ist Leiter der Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg. Über die Auswirkungen von Corona sagt er:
Corona war ein großer Treiber für die Digitalisierung in der Medizin. Das, was sonst in einer Zeitspanne von Jahren passiert wäre, ist in einem Zeitraum von Wochen passiert, sowohl was digitale Innovationen angeht, aber auch was Implementierung, also Umsetzung von digitalen Erneuerungen angeht. Und zuallererst ist hier sicher die Telemedizin und die Verbreitung der Telemedizin zu nennen.
Gibt es denn auch technische Neuerungen, die speziell für die Behandlung von Corona-Patienten entwickelt wurden?
Auch das gibt's. Vielleicht sollte man korrekter sagen, es sind Entwicklungen adaptiert worden, auf den Corona-Anwendungsfall passbar gemacht worden. Das bekannteste in aller Munde ist natürlich die Corona-Warn-App. Die ist teils neue Entwicklung, teils Implementierung von bestehenden Entwicklungen. Vielleicht eine ganz spannende Innovation ist, dass man Corona-Patienten auch von der Ferne, also infektionssicher in ihrem Krankheitsgeschehen monitoren und begleiten kann, gucken kann, wie die Symptome sich entwickeln, um dann auch rechtzeitig den Patienten entweder aufzusuchen oder ihn ins Krankenhaus einzuweisen. Denn wir wissen ja, 4 von 5 Patienten haben einen ganz milden Verlauf. Die Herausforderung an die Medizin ist jetzt, diesen einen Patienten früh genug zu erkennen, damit man ihm die richtige medizinische Versorgung zuteilwerden lässt.
Und wie funktioniert das ganz konkret?
Man will den Patienten nicht im Wartezimmer haben, damit man hier kein Spreader wird. Das heißt, man muss von der Ferne den Patienten ausreichend beobachten können. Das kann man mit einem digitalen Tool, wo der Patient eine App bekommt, die er sich runterlädt, den Arzt mit einem Freischaltcode freischaltet, seinen behandelnden Arzt. Und der Arzt auf der anderen Seite die Patientendaten sieht. Was macht der Patient? Der guckt 3-mal am Tag, wie geht's mir? Was ist meine Körpertemperatur? Was ist mein Puls? Bei etwas kränkeren Patienten oder Risikopatienten ist auch sowas wie ein Pulsoximeter dabei. Das heißt, die Sauerstoffsättigung im Blut wird gemessen. Wie ist mein Bewusstsein? Fühle ich mich krank? Und diese Daten trägt er in die App ein und der Arzt in der Corona-Schwerpunktpraxis hat sehr übersichtlich seine, in Anführungszeichen, Corona-Patienten aber vor sich und kann wie in einem Ampelsystem sehr schnell erkennen, wie geht's meinen Patienten, wo muss ich besonders drauf schauen, wen muss ich nochmal kontaktieren und wo muss ich möglicherweise weitere Diagnostik einschalten oder den Patienten sogar ins Krankenhaus überweisen.
Und sind Patientinnen und Patienten aufgeschlossen, solche neuen digitalen Technologien, Anwendungen auch zu nutzen?
Auch da war die Covid-19-Pandemie ein unglaublicher Beschleuniger. Die Akzeptanz der digitalen Lösungen ist deutlich gestiegen und fairerweise muss man sagen, die ist gestiegen, weil man den Nutzen jetzt so plakativ vorgeführt kriegt, wie man das vorher noch nie gezeigt bekommen hat. Es wird jedem klar, das hat einen unmittelbaren Nutzen für mich, wenn ich über zum Beispiel eine Videosprechstunde oder über so ein digitales Tool mit meinem Arzt kommunizieren kann und mich eben nicht in sein Wartezimmer setzen muss, wo ich mich möglicherweise Gefahren aussetze. Hier wird der Nutzen von digitalen Tools ganz offensichtlich und lebensrettend zum Teil.
Was würden Sie sagen, wie groß das wirtschaftliche Potenzial dieser neuen Technologien ist, also auch für Firmen und Unternehmen und Startups hierzulande?
Unternehmen, die sich auf neue diagnostische Entwicklungen oder solche digitalen Lösungen konzentrieren, haben natürlich einen großen Markt vor sich. Man muss sich nur überlegen, seit diesem Sommer gibt es die digitalen Gesundheitsanwendungen, also das App per Rezept, was von Kassen übernommen wird. Das ist ein Markt von 73 Millionen Versicherten. Da schielt jetzt nicht nur die deutschen Unternehmen drauf, sondern natürlich auch die europäischen und weltweit. Da wird es sicher große Wachstumschancen geben in dem Gesundheitsmarkt.
Sagt Professor Oliver Opitz, der Leiter der Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg. Und wir schauen uns jetzt nochmal ein Beispiel an, das zeigt, wie Corona-Kranke von der Digitalisierung profitieren. Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, müssen ja auch noch Monate später manchmal mit Nachwirkungen kämpfen. Sie bekommen zum Beispiel schlechte Luft oder sind oft total erschöpft. Und vielen schlägt das natürlich auch auf die Psyche. Die Uniklinik München hat für solche Menschen ein Online Beratungsprojekt gestartet.
Hallo Frau Müller, wie geht's Ihnen?
Viel schlechter, muss ich sagen. Mhm. Letzte Woche war einfach wieder so hart, dieser neue Lockdown. Ich kann nicht mehr in die Arbeit gehen.
So oder so ähnlich beginnen viele Therapiegespräche, die Psychologin Fabienne Große-Wentrup derzeit führt. Dafür hat sie heute ein rosa Tablet vor sich aufgebaut und unterhält sich per Video mit einer jungen Frau.
Wo sind Sie denn gerade? Sind Sie zu Hause?
Ja, ich bin in meinem Wohnzimmer. Ich habe es zum Glück noch geschafft, aufzustehen für das Gespräch. Ich wusste nicht mal mehr, ob ich das Gespräch schaffe heute.
Fabienne Große-Wentrup arbeitet an einem neuen Projekt der Uniklinik München. Sie und ihr Team betreuen Covid-PatientInnen psychologisch, während und nach ihrer Erkrankung per Videoschalte. Das Gespräch eben hat sie mit einer Kollegin simuliert. Von den Betroffenen wollte niemand ins Radio. Die Idee entstand im Frühjahr, als die ersten Erkrankten an die Uniklinik kamen.
Die sind ja, wenn die da in den Isolierzimmern liegen, die sehen keinen Menschen mehr in normaler Kleidung, sondern die sehen wirklich, sieht fast mehr so ein bisschen astronautenartig aus. Und das heißt, irgendwo fehlt denen auch komplett die Ansprache. Und wir hatten dann die Idee, dass wir das über Videosprechstunden anbieten können.
Dafür schickten sie Tablets auf die Covid-Station. Nicht nur für die Online-Therapie, sondern auch, um den PatientInnen den Kontakt zu Familie und Bekannten zu erleichtern. Das Ziel? Besser mit der Krankheit fertig werden.
Es wird sehr stark berichtet, dass es eine sehr, sehr existenzielle Bedrohung ist, dass sie merken, irgendwie es geht jetzt um Leben und Tod. Und vor allem, wenn es dann die akute Bedrohung wieder so nachlässt, dass dann einfach auch ein Vertrauen in den eigenen Körper fehlt, gerade Menschen, die vorher zum Beispiel auch fit waren, dass es für die besonders schwer ist dann hinterher.
Viele Betroffene kämpften außerdem damit, dass es nach der Erkrankung nicht so schnell aufwärts geht und Symptome teils monatelang bleiben. Eine Rolle spiele außerdem die Angst, wie es nun weitergeht mit der Pandemie. Die Gedanken kreisen, die PatientInnen fühlen sich überfordert.
Dann würden wir versuchen, die Symptome auch zu lindern, würden den Techniken an die Hand geben. Vielleicht zum Beispiel Anspannungen zu reduzieren, Angst zu reduzieren, sich selber wieder ein bisschen zu spüren. Auch vielleicht solche Sachen wie, wollen Sie nicht mal mit Ihren Angehörigen telefonieren, solche Möglichkeiten gemeinsam auch zu suchen.
Mit den Genesenen sind mittlerweile auch wieder Sitzungen vor Ort möglich. Doch das Online-Angebot ist immer noch gefragt.
Ohne Masken sieht man da natürlich auch noch mal wirklich mehr an Mimik. Und ich habe ambulante Patienten, die sich teilweise wünschen, eher per Video zu sprechen, als hierher zu kommen, weil die Mimik da so gut sich transportieren lässt und sie sich da irgendwie aufgehobener fühlen.
Bislang haben 11 Covid-PatientInnen das Angebot genutzt. Die meisten waren während der ersten Welle erkrankt.
Ich hätte den Verdacht, dass es wahrscheinlich mehr noch brauchen könnten, als es sich aktuell dann trauen oder als auch vielleicht davon dann irgendwie mitbekommen. Also das ist, glaube ich, insgesamt einfach so, dass wir manchmal zu wenig die Leute erreichen.
Ob es in der zweiten Welle mehr werden, steht noch aus. Fabienne Große-Wentrup befürchtet, ja, denn gerade kämpfen wieder besonders viele Menschen auf der Intensivstation um ihr Leben.
Musik Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind ansteckend. Allein deshalb ist es sinnvoll, sie, wenn es irgendwie geht, eben aus der Ferne zu behandeln. Und die Gesellschaft insgesamt, also wir alle, wir sind ja auch im Moment aufgefordert, Kontakte zu reduzieren. Deshalb können wir uns zum Beispiel telefonisch krankschreiben lassen oder müssen nicht in die Praxis gehen, sondern können eine Videosprechstunde besuchen. Corona hat da also einen richtigen Digitalisierungsschub gebracht und der ist natürlich auch in den Kliniken angekommen. Davon profitieren nicht nur die Menschen, die an Corona erkrankt sind, sondern auch andere Patientinnen und Patienten. Das zeigt Sandra Kollnick am Beispiel des Klinikums Stuttgart.
Morgens 8 Uhr in der Radioonkologie und Strahlentherapie, wo sich normalerweise 15 oder 20 Ärzte und medizinisches Fachpersonal in dem kleinen Besprechungszimmer drängen, ist jetzt ein Laptop, zwei Bildschirme, eine große Videoleinwand, der Chefarzt und ein Assistenzarzt. Alle weiteren Kollegen sind zugeschaltet per Videokonferenz. Sie gehen alle Patienten durch, deren Behandlung heute beginnt. Assistenzarzt Georg Klump schildert den ersten Fall.
Das ist eine Patientin, bei der besteht aktuell Verdacht auf ein Mammakarzinom. Gleichzeitig hat sie eine deutliche Metastasierung in der Wirbelsäule mit Spinalkanaleinengung. Deswegen haben wir die jetzt relativ schnell geplant und starten heute mit der Bestrahlung.
Wer die Patientin am besten kennt, berichtet kurz die Diagnose und was zu beachten ist.
Ich rufe dann parallel dazu einmal die Bilder von unserem Bestrahlungsplan auf. Dort kann man dann sehen, wo wird der Patient genau bestrahlt, mit welcher Dosierung, da wir immer schauen müssen, dass wir dem Patienten eine möglichst effektive, auch möglichst schonende Behandlung angedeihen lassen.
Im Bestrahlungsraum gleich um die Ecke wird gerade eine Patientin bestrahlt, Brustkrebs. Im Schaltraum nebenan sitzt Susanne Schreishuhn. Über 8 Bildschirme haben die Ärztin und ihre Mitarbeiterinnen alles im Blick. Dass sie jederzeit an jedem Ort des großen Klinikums alle Daten digital abrufen kann, empfindet Susanne Schreishuhn als große Erleichterung.
Wir laufen nicht mit Akten unterm Arm durch die Gegend, wir haben alles online. Und das ist sensationell, weil was wir früher Akten gesucht haben, das ist echt unglaublich, was da Zeit drauf gegangen ist. Und so ist das alles hier immer da und man kann überall reingucken. Wir sind vernetzt mit dem System vom gesamten Klinikum, können da die Unterlagen von den anderen Kollegen reingucken.
8.45 Uhr. Der Leiter der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie am Klinikum Stuttgart, Professor Marc Münter, hat einen Gesprächstermin mit einer jungen Patientin. Online. Denn die 23-Jährige lebt in Hessen, 200 Kilometer entfernt. Sie hat eine Gefäßveränderung im Kopf und lässt sich im Klinikum behandeln. Um zwischendurch Ergebnisse zu besprechen, muss sie nicht extra anreisen. Das geht auch per Videokonferenz, auf der die Patientin die Bilder aus dem Inneren ihres Kopfes zugeschaltet bekommt.
Also von unserer Seite, von den Bildern, von der Bestrahlung ist soweit alles in Ordnung. Sie sehen jetzt wahrscheinlich die Bilder?
Ja.
Ja. Wir sehen keine Nebenwirkungen der Bestrahlung. Wir sehen auch diese kleine Gefäßveränderung wird etwas kleiner. Also von unserer Seite sind wir sehr zufrieden und passt alles.
Freut mich, beruhigt mich.
Dann würde ich sagen, das nächste MRT von unserer Seite so in etwa einem Jahr.
Okay.
Assistenzarzt Georg Klump kann an dieser Stelle direkt online einen Auftrag losschicken.
Für die Dame in der Ambulanz, die gleich für die Patientin dann einen Termin ausmachen mit einem Jahr, auch gleich einen Termin zur Bildgebung ausmachen. Die bekommen dann den Auftrag auf ihre Liste und arbeiten das ab.
Solche digitalen Aufträge können an das ganze Team verschickt werden. Der Vorteil ist, so Professor Münters Erfahrung, dass alle immer wissen, was zu tun ist. Zum Beispiel auch, wenn Kollegen krank werden.
Man kann damit keinen Patienten mehr vergessen, weil ein gewisser Arbeitsschritt nicht vollendet wurde, sondern Sie können hier den Patienten durch die ganze Abteilung steuern und insbesondere auch für die Kollegen, die Dienst haben, die nicht alle Patienten sehen können, wissen genau, was über den Tag passiert ist. Also das erleichtert uns schon deutlich das Leben.
Voraussetzung für dieses System ist, dass diese hochsensiblen Daten sicher sind. Das Stuttgarter Klinikum speichert deshalb nur auf eigenen Servern. Außerdem müssen auch Kollegen damit arbeiten können, die nicht so technikaffin sind. Und nicht zuletzt müssen auch die Patienten mit dem System klarkommen und sich selbst fragen, wann es ihnen hilft.
Möchte ich wirklich wegen jedem Kontakt ins Krankenhaus fahren? Oder bin ich auch bereit, über eine andere Art mit dem Arzt zu kommunizieren? Muss ich wegen jeder Kontrolle meines Blutzuckerwertes zum Arzt fahren? Oder kann ich ihm den Blutzuckerwert auch über ein digitales Medium übermitteln und so in Kontakt kriegen?
Auch in Zukunft, nach der Pandemie, werden einige der digitalen Neuerungen bleiben, glaubt Assistenzarzt Klump.
Bei uns typischerweise die Tumorkonferenzen, bei denen die Pathologen per Video dazugeschalten sind, weil der Pathologe sonst das Problem hat, dass er mit einem riesen Aktenberg zur Besprechung kommen muss, wo alles drinsteht, weil die Fragen doch sehr spezifisch für diese Fachrichtung sind. Weitere Sachen, die ich denke auch bleiben werden, sind die Videosprechstunden in der Nachsorge, nachdem man die Patienten schon gut kennengelernt haben, besonders aufgrund des fortgeschrittenen fortgeschrittenen Alters der Patienten, der Anfahrtswege.
Aber auch in der Diagnose bietet die Digitalisierung immer bessere Möglichkeiten. Professor Münter.
Wenn Sie sich ein CT-Thorax nehmen und suchen da kleine Lungenmetastasen, ist es für einen Menschen sehr, sehr aufwendig. Da kann man mal was übersehen. Aber wenn man Computer schult mit künstlicher Intelligenz, dann können die ganz präzise, ganz exakt erkennen, ob in dieser Lunge eine Veränderung ist. Und das bedeutet zwar noch nicht, dass das bösartig ist, die können das nicht bewerten, aber die können zumindest den Menschen darauf hinweisen, dass dort eine gewisse Veränderung ist, die auffällig erscheint. Und die machen das mittlerweile mit einer höheren Treffsicherheit als ein Mensch.
Noch allerdings ist das Potenzial der Digitalisierung an deutschen Krankenhäusern nicht ausgenutzt. Laut einer aktuellen Studie nutzen die meisten Kliniken neue Technologien immer noch vor allem für administrative Aufgaben, zum Beispiel die digitale Krankenakte. Künstliche Intelligenz oder Virtual Reality sind dagegen in vielen Häusern noch immer Science Fiction. Aber das kann sich ändern, denn die angehenden Medizinerinnen und Mediziner sind oft deutlich digitaler unterwegs. Digitale Medizin ist nämlich immer öfter auch Teil der medizinischen Ausbildung. Sebastian Kuhn ist Professor für digitale Medizin an der Universität Bielefeld. Er ist also mitverantwortlich dafür, dass die angehenden Ärztinnen und Ärzte lernen, wie sie die neuen Technologien nutzen können. Warum ist es denn so wichtig?
Weil diese digitalen Behandlungsmethoden zunehmend Teil der Versorgungsrealität sind. Das, was aktuell stattfindet, ist wirklich ein essentieller Bestandteil von dem, wie wir Patienten behandeln, wie wir Diagnosen stellen, wie wir Therapieentscheidungen treffen und wie wir Prävention durchführen. Und von daher ist es nicht mehr irgendwas, was isoliert ist oder vielleicht eine rein technische Komponente ist, sondern es ist wirklich eigentlich im Herzen von dem ärztlichen Handeln. Und von daher ist es wichtig, es ins Medizinstudium zu implementieren, so wie wir gelernt haben, bei Röntgen im Endeffekt zu entscheiden, wie wir es anwenden, in welcher Form wir es anwenden, wann wir vielleicht aber auch ganz bewusst darauf verzichten. Das sind die gleichen Aufgaben, die wir im Rahmen jetzt von digitalen Behandlungsmethoden haben.
Und was genau müssen die Studierenden in der digitalen Medizin lernen?
Zunächst muss man einschätzen können, was sind denn wirklich vertrauenswürdige und auch sinnhafte Technologien. Dafür sind viele Studien notwendig. Da braucht man einen Überblick von der Lage. Der nächste Schritt ist aber wirklich auch nochmal die sinnhafte Integration in Behandlungsabläufe. Diese Technologien stehen ja nicht alleine da, sondern sind eine kleine Teilkomponente von einem längeren Behandlungsablauf, der zum Teil im Hausärztlichen lokalisiert ist, zum Teil in Facharztpraxen, zum Teil in Kliniken. Um damit wirklich kompetent umzugehen, braucht man neues Wissen, man braucht Hands-on-Fertigkeiten und auch eine kritische Reflexion von der eigenen Haltung.
Corona war ein Treiber für die Digitalisierung in der Medizin. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber zeigt sich das auch in der medizinischen Ausbildung?
Die Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist omnipräsent. Ich habe im Februar noch viele Diskussionen geführt, wo die Grundsatzfrage gestellt wurde, sollen wir überhaupt Videosprechstunde anbieten? Sollen wir überhaupt Telemedizin machen? 2 Monate später war es in vielen Bereichen zum Teil fast sogar der Goldstandard gewesen, die häufigste gewählte Behandlungsmethode. Und von daher ist auch jetzt wirklich bei vielen Akteuren wirklich ein Bewusstsein gewachsen, dass wir uns grundlegend damit auseinandersetzen müssen und dass es so, wie es auch früher andere Technologien nach und nach in die Medizin integriert wurden, das Gleiche findet jetzt mit der digitalen Medizin statt. Corona war ein enormer Beschleuniger von der ganzen Entwicklung.
Wird diese ganze digitale Entwicklung auch das Berufsbild des Arztes, der Ärztin verändern?
Ich denke schon. Das zukünftige Bild eines Arztes ist eher das von jemandem, der unterschiedliche Kompetenzen als Teamplayer gut nutzen kann, unterschiedliche menschliche Kompetenzen von verschiedenen Akteuren, aber auch Technologie sinnvoll einsetzen kann. Und es hat so ein bisschen eine Parallele auch zu Kasparov, der damals als Schachweltmeister nicht mehr in der Lage war, gegen einen Computer zu bestehen und sich selbst auch mit intelligenten Systemen kombiniert hat. Und in dieser Art und Weise mit dezidierter menschlicher Kompetenz, aber der auch sinnhaften Nutzung von Technologie, das ist so, wie das zukünftige Rollenbild des Arztes sehr stark geprägt sein wird.
Bis der Roboter uns Blut abnimmt, Medizinerinnen und Mediziner mit Virtual Reality Brille behandeln und das Silicon Valley tatsächlich Einzug hält in den Kliniken und Krankenhäusern in Deutschland, ist es trotzdem noch ein weiter Weg. Doc Digital. Wie Corona die Medizin verändert. Das war unser Thema in Geldmarktmeinung mit Geli Hensoldt.